Herr Präsident, cher collègue.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kollegen, herzlichen Dank zunächst an die Organisatoren dieses Kolloquiums und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich fasziniert. Allein die beiden Vorträge, die wir vorhin gehört haben und auch die, die ich gestern gehört habe, haben mich doch wirklich sehr überrascht. Es geht um Herausforderungen. Und diese Herausforderung der Langlebigkeit betrifft ja sowohl die entwickelten Länder, die industrialisierten Länder, als auch die Entwicklungsländer. Es geht ja um die durchschnittliche gestiegene Lebenserwartung. Zurzeit ist es ein Privileg der entwickelten Länder, aber dies nur unter der Bedingung, dass die Mehrheit der Bevölkerung aktiv ist, berufstätig und im guten Gesundheitszustand. Das ist natürlich abhängig auch von dem jeweiligen Gesundheitssystem abhängig. Schauen wir uns die französische Bevölkerung an. Sie sehen also, dass überall die Bevölkerung über 65 und über 75 und 85 eine gestiegene Lebenserwartung aufzeigt. Es ist eine voraussichtliche Erhöhung der Lebenserwartung, die vor allen Dingen auch in der ältesten Bevölkerungsgruppe über 85 eintreten wird. Es gibt also zunächst einen Anstieg der gesamten Weltbevölkerung. Wenn man jetzt also die Zahlen nimmt von 2000 und 2030, aber dieser Anstieg der Weltbevölkerung ist ja vor allen Dingen in den sogenannten Schwellenländern zu finden, das heißt Indien, Asien, Afrika. Sie sehen, dass in Europa im Gegenteil eine Reduzierung der Bevölkerungszahlen zu erwarten ist. Und Europa hat ja auch, wenn man sich den gesamten Anteil an der Gesamtbevölkerung anschaut, einen kleinen Anteil. Dort, wo also die Bevölkerung ansteigt oder zurückgeht, in beiden Fällen sieht man, dass der Anteil derer, die also im Alter von über 65 sind, ansteigt. Man sieht also diese positive Tendenz und in Europa, dort ist dieser Anteil besonders stark, dieser Anstieg. Das heißt, es gibt in der Altersgruppe über 65 Jahre einen besonders hohen Anteil angestiegener Lebenserwartung, gefolgt von anderen Ländern wie Japan. Wenn man sich die Entwicklung anschaut in Europa, zum Beispiel zwischen 1995 und 2000, da sieht man eine Kreuzung der beiden Kurven. Das heißt, die blaue Kurve ist die Kurve der Bevölkerung der Jüngeren, während die Kurve der älteren Bevölkerung, also über 55, 65 und 75, ansteigt, was natürlich Auswirkungen auf unser Wirtschaftssystem hat und auch finanzielle Probleme mit sich bringt. Sie haben hier einen Überblick mit Zahlen, die also die Bevölkerung insgesamt betrifft. Wir sehen also, dass vor allen Dingen die Frauen mit einer gestiegenen Lebenserwartung rechnen können. In Frankreich gibt es 20% ungefähr der Bevölkerung über 60 Jahre sind sozusagen befinden sich in gutem Gesundheitszustand. Die Lebenserwartung ist also, betrifft 77 Jahre für die Männer und 84 für die Frauen. Das ist also liegt im europaweiten Durchschnitt relativ weit vorn. Wenn wir anschauen, wie sich die Lebenserwartung aufteilt, sehen wir Ungleichheiten. Es gibt nämlich nicht überall die gleiche gestiegene Lebenserwartung. Das heißt, das hat etwas damit zu tun, welcher Berufsgruppe man angehört, ob man Arbeiter ist, Angestellte. Das heißt, es gibt einen Unterschied, zum Beispiel einen Unterschied in der Lebenserwartung von 5 Jahren, wenn man vergleicht jemanden, der in der Fabrik arbeitet oder einen leitenden Angestellten. Es gibt also unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und dies allein je nach Berufsgruppe. Dann gibt es auch regionale Unterschiede. Wenn Sie also im Norden Frankreichs wohnen, Pas-de-Calais, dann haben Sie einen Unterschied von 5 Jahren. Das heißt, im Unterschied zur Region Ile-de-France, also rund um Paris. Bei Männern beträgt der Unterschied 5%, bei den Frauen ist er etwas geringer. Wichtig ist, dass man diesen Ungleichheiten auf irgendeine Art und Weise begegnet. Die Senioren in Frankreich sind allgemein in gutem Gesundheitszustand. Das heißt, wir haben einen gewissen Verlust an Selbstständigkeit, an Autonomie, also diese Abhängigkeit, die mit steigendem Alter eintritt. Und man versucht also, diesen Zeitpunkt hinauszuzögern und diese Abhängigkeit zu reduzieren. Wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, die über 60% ist, dann kann man sagen, dass davon 7% nur wirklich auch ihre Autonomie bereits in diesem Alter verloren haben, also ihre Eigenständigkeit aufgrund einer sogenannten altersbedingten Krankheit. Das heißt, es gibt keine Abhängigkeit ohne altersbedingte Krankheit. Dieser Prozentsatz steigt natürlich mit dem Alter. Wenn wir uns die Bevölkerungsgruppe 60 bis 69 anschauen, dann sieht man, dass nur 2% abhängig sind oder ihre Eigenständigkeit verloren haben. Natürlich sehen Sie die steigende Prozentzahl, aber immerhin ist in der Altersgruppe 70 bis 79 dieser Prozentsatz immer noch unter 5%. Das heißt, der Verlust der Eigenständigkeit, die Pflegebedürftigkeit, ist dieser Prozentsatz, der mit steigendem Alter sich erhöht. In der Altersgruppe 80 bis 89 sind es also unter 18% und natürlich in der Altersgruppe über 90 Jahre kann man sagen, dass immer noch über die Hälfte der Person noch eigenständig ist und nicht pflegebedürftig. Gerade ab in der Altersgruppe über 80 Jahre ist also die Abhängigkeit bei den Männern größer als bei den Frauen, kleiner als bei den Frauen. Und Sie wissen ja, dass Männer eine eher empfindliche Bevölkerung darstellen. Und trotzdem sind nur 30% pflegebedürftig im Alter von über 90 Jahren. Und man kann also sagen, dass 70% nach wie vor nicht pflegebedürftig ist und eigenständig für sich sorgen kann. Wenn wir uns die Gesamtzahlen anschauen, liegt die Zahl bei 42%. Das heißt also, 6,6 der Franzosen, die älter als 60 Jahre sind, sind pflegebedürftig. Es gibt natürlich verschiedene Kriterien, die diese Pflegebedürftigkeit näher beschreiben. Zunächst erst einmal das Zuhause. Es gibt ja doch oft Sorge und Angst davor, dass man in einer Institution landet, in einem Pflegeheim und wirklich im Alter von 80 bis 84 Jahren versuchen sehr viele Leute zu Hause zu leben. Das heißt, 90,2% bleiben zu Hause und werden zu Hause gepflegt, empfangen häusliche Pflege. Und in der Altersgruppe 85 bis 90 sind es immer noch 80%, die eben zu Hause gepflegt werden und nicht stationär. In der Altersgruppe über 90 hat man eben 20% nur, die sozusagen in Pflegeheimen gepflegt werden. Und in der Altersgruppe über 90 Jahren sehen wir also hier 64% derjenigen, die zu Hause gepflegt werden und nicht irgendwo stationär behandelt werden. Das heißt also, ein Großteil der Bevölkerung lebt zu Hause. Man hat eine Vision eher pessimistischer Natur, was die Altersgruppe über 90 anbelangt, wie sich diese Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit entwickeln wird. Nicht ungeachtet dessen ist es natürlich eine Last oder ein Ausgabenfaktor. Es gibt Leistungsempfänger, die sogenannten APA. Das heißt, es ist eine Beihilfe, die es Leuten Möglichkeiten gibt, dass man zu Hause gepflegt wird und nicht stationär irgendwo behandelt wird. Das sind also 1 Million Personen, die diese Beihilfe empfangen, was natürlich Kosten mit sich bringt, 15 Milliarden Euro. Und das sind also Kosten für die Gemeinschaft. Das heißt, dass 15 Milliarden dafür ausgegeben werden, dass Leute zu Hause gepflegt werden. Das können also Fachpersonal sein oder Familienangehörige. Wie in allen anderen europäischen Ländern auch, sieht man, dass eine einfache Lösung gefunden werden muss für diese Probleme, eine einfache Gleichung gelöst werden muss. Das heißt, überall wird die Bevölkerung immer älter. Zweitens ist natürlich je nach Alter die Pflegebedürftigkeit auch immer höher. Und drittens die Abhängigkeit, die Pflegebedürftigkeit sinkt sozusagen in jeder Altersgruppe. Wenn man zum Beispiel vergleicht die Pflegebedürftigkeit der 80- bis 85-Jährigen heute und vor einigen Jahren, dann sieht man, dass dort eine negative Tendenz im positiven Sinne zu verzeichnen ist. Man muss das Ganze also ausgleichen, indem sozusagen die Pflegebedürftigkeit zurückgeht, damit eben die Anzahl derer, die zu Hause bleiben, die zu Hause gepflegt werden, stabil bleibt oder sogar rückgeht. Das heißt, es muss sozial und medizinisch gelöst werden. Das ist nicht so einfach. Es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die aber zeigen, dass es durchaus möglich ist. Hier eine Kurve, den jährlichen Rückgang der Prävalenz der Pflegebedürftigkeit in jeder Altersgruppe. Es geht hier um Zahlen aus dem Zeitraum 1990 bis 99 und Sie sehen also hier den erreichten Grad der Pflegebedürftigkeit. Der Rückgang, der beobachtet wurde, ist vor allen Dingen in den späteren Altersgruppen zu verzeichnen. Und im Prinzip ist er weitaus größer, dieser Rückgang, als er vorhergesehen wurde. Mit Präventivsystemen, also kann man diese positive Entwicklung weiter vorantreiben. Die Prävention spielt hier eine große Rolle. Da gibt es mehrere Etappen der Prävention. Es gibt also zunächst die primäre Prävention, die betrifft also alle Personen über 60 Jahren, eine lebensbegleitende Prävention. Das ist der Ansatz für die erste Prävention. Dann die zweite Prävention, die zweite Etappe, die man Leuten angedeihen lässt, die also noch selbstständig sind, noch nicht pflegebedürftig, aber geschwächt sind. Das heißt, hier besteht die Gefahr, dass sie pflegebedürftig werden, wenn eine akute Krankheit auftritt. Man hat also versucht, eine geriatrische Abteilung schaffen, die also diese komplexen Dinge aufgreift. Dann versucht man, die Familie und die Gesellschaft mit zu integrieren und auch genügend Einkommen zur Verfügung zu stellen. Dann die dritte Phase der Prävention. Die betrifft also die Prävention bei Personen, die schon pflegebedürftig sind. Ich sagte ja bereits, 1 Million Personen in Frankreich sind pflegebedürftig. Dort muss also medizinisch und sozialmedizinisch präventiv gehandelt werden und auch integrative soziale Innovationen müssen mit einbezogen werden. Es ist aber nicht so einfach, denn es gibt zwei Faktoren, die also eine sehr große Heterogenität bewirken. Zwei Hauptfaktoren. Zum einen haben wir also die genetische Heterogenität. Wenn wir also die Gesundheitsausgaben gegenüberstellen mit anderen Faktoren, dann muss man die genetische Komponente berücksichtigen. 30% der Gene sind also polymorph. Das heißt, man kann nicht sagen, dass sie überall in gleichem Maß mit den gleichen Enzymen existieren. Und dass sie im Laufe des Lebens unverändert bleiben. Hier gibt es also Entwicklungen, Veränderungen im Laufe eines Lebens und auch Unterschiede. Vielleicht gelingt es uns eines Tages, dieses Problem zu lösen. Dann die Umweltfaktoren. Da geht es vor allen Dingen um die sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Wir hatten ja bereits von dem Unterschied Nord-Süd gesprochen, von diesem Gefälle. Aber auch innerhalb eines Landes gibt es ein Gefälle. Und dann hat man unterschiedliche Fortschritte in der Medizin und auch unterschiedliche Fortschritte im Bereich der Prävention zu verzeichnen, was wiederum Auswirkungen hat. Hier habe ich statistische Zahlen aus dem Jahr 2000. Ich habe keine aktuellen Zahlen. Mir sieht aber auch hier schon den Unterschied, was die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan anbelangt und zum Beispiel Brasilien. Man sieht also einen sehr großen Unterschied und ganz am Ende die afrikanischen Länder. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Krankheiten wie AIDS und andere Krankheiten, von denen wir bereits gesprochen haben, einen großen Einfluss haben. Prävention, lebensbegleitende, lebenslange Prävention. Da geht es zunächst darum, präventive Maßnahmen zu ergreifen gegen Krankheiten, die also eine Pflegebedürftigkeit hervorrufen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Unfälle, Demenzkrankheiten, Alzheimer, Krebskrankheiten, Arthrose und Osteoporose, beziehungsweise orthopädische Probleme bei Knochenbrüchen. Es geht also hier um Risikofaktoren, die erkannt werden müssen, um bestimmte präventive Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen. Man hat also schon beachtliche Erfolge erzielt, wenn es darum geht, im Vorhinein Risikofaktoren zu analysieren, zu identifizieren. Das bedeutet, lebenslang bedeutet, dass es nie zu spät ist, etwas zu tun. Man darf nicht zu spät anfangen, aber es ist auch nicht zu früh. Es geht also darum, zum Beispiel auch vom Kindesalter an auf bestimmte Art und Weise erzieherisch einzuwirken, um zum Beispiel auf Gefahren des Rauchens hinzuweisen oder auf die Gefahren des Übergewichtes, wie wir gehört haben. Es gibt wirklich auch wirksame Medikamente, Osteoporose zum Beispiel. Auch hier ist es wichtig, dass man als präventive Maßnahmen zum Beispiel Kinder dazu anhält, Sport zu treiben, sich zu bewegen, auch wenn es wunderbare Medikamente dagegen gibt. Und dann gibt es ja auch gerade in Frankreich das Problem, dass viele Mädchen eben an dieser Krankheit später leiden werden, weil sie keine Milch trinken wollen, keinen Käse essen, weil sie auf ihre Linie achten und so weiter. Also auch hier Einflüsse, Lebensgewohnheiten können dazu beitragen, dass das Risiko, eine solche Krankheit zu erleiden, später minimiert wird. Das heißt, es ist nie zu früh, nie zu spät für präventive Maßnahmen. Das heißt, man kann nicht früh genug damit beginnen und es begleitet einen sein ganzes Leben lang. Prävalenzen für Demenzkranke. Sie sehen hier also die verschiedenen Kurven für Europa, die Vereinigten Staaten, Asien und Afrika. Und ab dem 80. Lebensalter hat man natürlich einen drastischen Anstieg von Alzheimer-Kranken zu verzeichnen. Das ist eine Krankheit, die wirklich sehr schwerwiegende Auswirkungen in Zukunft haben wird, denn es sind also aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung mehr Alzheimer-Fälle zu erwarten. Es gilt also, Maßnahmen vorhinein zu bestimmen. Die Anzahl der Demenzkranken, wenn wir uns die Zahlen weltweit anschauen, dann muss gesagt werden, wie Sie hier erkennen können, dass es sehr viele Alzheimer-Fälle gibt, 4,6 Millionen neuer Fälle pro Jahr. Das heißt, ein Fall alle 7 Sekunden, also eine Alzheimer-Krankheit tritt alle 7 Sekunden auf. Hier ist sehr viel Forschungsarbeit schon geleistet worden und muss noch geleistet werden. Ein Problem, das uns auf jeden Fall erwartet. Wie sieht es in Frankreich aus? Ich sprach ja bereits von dieser APA-Beihilfe. Hier gibt es Folgendes zu sagen. 72% dieser Beihilfen sind also für Leute vorgesehen, die an Demenzkrankheiten leiden. Und 55% Alzheimer. 70% der sozusagen Krankenhausaufhalte oder Pflegeheimaufhalte haben eine Demenzkrankheit als Ursache. Das heißt, wenn wir also dank der Forschung dazu kommen können, dass wir Demenzkrankheiten langfristig zurückdrängen können oder andere Erscheinungen zurückdrängen können, oder wenn wir sozusagen den Ausbruch der Alzheimer-Krankheit um 5 Jahre nach hinten schieben können, dann werden wir große Erfolge auch finanzieller Art zu verzeichnen haben. Alzheimer-Krankheit gab es schon immer. Es geht darum, wie man damit umgeht. 70% der Beihilfen, ich nannte Ihnen ja bereits die 15 Milliarden als Zahl, sind nur für solche Krankheitsfälle vorgesehen. Sie sehen also, Demenzkrankheiten spielen eine große Rolle. Dann Prävention und Identifizierung von Risikofaktoren. Es hat etwas zu tun mit dem Alter und mit dem Geschlecht. Und ganz allgemein kann gesagt werden, dass es auch mit dem Bildungsniveau und anderen Faktoren zu tun hat. Wie kann man präventiv gegen diese Krankheiten vorgehen? Hier konnte bislang nicht bewiesen werden, dass Östrogene einen positiven oder negativen Auswirkung haben. Es gibt zwar eine starke Befürwortung dieser Behandlung, aber es ist nicht bewiesen bislang. Demenz kann bislang nicht eindeutig mit Östrogen behandelt werden. Es gibt andere Maßnahmen, andere Ansätze. Hier gab es Versuche. Man muss aber zeigen, dass wirklich ein ganz eindeutig ein positiver Effekt zu erzielen ist durch diesen Ansatz. Dann auch der Kampf gegen den Bluthochdruck und andere Dinge. Im Gehirn auch, da haben wir Forschungen angestellt, bestimmte Bereiche des Gehirns, die also positiv beeinflusst werden können, dass man also eine Art Depot, eine Art Grundstock bildet, um vielleicht progressiv Demenzkrankheiten oder den Ausbruch dieser Krankheiten zu verhindern. Derzeit gibt es Studien, die ganz konzentriert mit sich mit diesen hier aufgezählten Theorien beschäftigen. Es gibt ja auch die Hypothese der Hämmer und man muss also ganz genau testen, im großen Maßstab, inwieweit diese Hämmer also helfen können. Die Hämmer werden also gerade getestet, auch andere Medikamente. Wir werden darauf später noch zurückkommen. Kommen wir nun zur Bekämpfung des Bluthochdrucks. Auch hier einige Studien, die durchgeführt wurden und die zeigen, dass wirklich auch das Risiko reduziert werden kann, an einer Demenzkrankheit zu erkranken. Und das sind also Herausforderungen für die Zukunft, die sich uns darstellen. Hier also ein Schema für einen Impfstoff. Es ist sehr interessant, was man in den Vereinigten Staaten geforscht hat. Man hat also eine genetisch veränderte Maus, eine Fabrikmaus sozusagen, mit diesem Impfstoff getestet. Und die Reaktion und die Strukturen, die Sie hier sehen, weist also Strukturen auf, die also auch dem Menschen nicht unähnlich sind. Es ist natürlich ganz vereinfacht hier dargestellt, aber die Vorstellung besteht einfach darin, dass wenn man dieses Eiweiß, diese Eiweißbehandlung in einer Fabrikmaus sozusagen testen kann, wenn sie also, wenn dieses dazu beiträgt, dass dieser Stock, dieser Depot gebildet wird und dass es eine immune Reaktion gibt, dann könnte man sozusagen sagen, dass die Maus in der Lage ist, einen Schutz zu bilden und das Gehirn ist in gewisser Weise dadurch geimpft. Jedenfalls sind diese Ergebnisse sehr interessant und wir waren sehr überrascht. Und man hat begonnen, das Ganze am Menschen auszuprobieren, zu testen. Weltweit gab es also eine Initiative. In Frankreich wurden 300 Patienten getestet. Es gab eine Reaktion, eine immune Reaktion, die weit über das hinausging, was man erwartete, bei 17. Das heißt, von den 300 Patienten hatten also 17 eine Enzephalitis. Und in den kommenden Wochen wird es so sein, dass man feststellen muss oder dass man sagen wird, dass man nicht dieses Protein insgesamt verabreicht oder impft, sondern einen Teil, eine bestimmte Teilkomposition. Und es gibt da also Diskussionen mit den Arzneimittelagenturen. Das ist also ganz aktuell in der Debatte. Diese Versuche werden also haben diese Ergebnisse gehabt. Ich wollte sie Ihnen zeigen, um einfach auch zu sagen, dass es eine Behandlung geben wird in naher Zukunft oder in ferner Zukunft. Das ist also die Perspektive für die alternde Bevölkerung eine ganz andere sein wird. Wenn wir uns anschauen, wie vor 30 Jahren argumentiert wurde, da denke ich, haben wir Fehler begangen. Man hat also nicht berücksichtigt, dass zwischenzeitlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden könnten und andere Einflussfaktoren. Wir müssen also in die Zukunft gewandt schauen und uns den Problemen der alternden Bevölkerung stellen. Derzeit gibt es auch einen gewissen Vorbehalt, was also Investitionen anbelangt. Sie sehen also hier in Europa, 8,4 Jahre wurden hier an Lebenserwartung hinzugewonnen. Und man kann ebenfalls sagen, dass um 12% die Anzahl der Todesfälle, der vorzeitigen Todesfälle aufgrund von Krebskrankheiten zurückgegangen ist. Sie haben also hier verschiedene Krankheiten aufgeführt und die Sterblichkeit ist auch zurückgegangen im Großen und Ganzen, was natürlich auch mit der Pflege zu tun hat und mit eventuell lebensverlängernden Maßnahmen. Hier also die Ursachen oder die Quellen für den Rückgang der Sterblichkeit im Zeitraum 1960 bis 1990. Es ist interessant, wenn man sieht, zu welchem Prozentsatz bestimmte Einflussfaktoren beigetragen haben. Also schauen wir uns die Lebenserwartung bei der Geburt an. Man hat also eine durchschnittliche Lebenserwartung. Und dort sieht man, dass zu 20% das wirtschaftliche Einkommen die wirtschaftliche Situation beeinflusst. Dann das Bildungsniveau der Frauen. Warum Frauen? Weil das die Mütter sind. Das heißt, heutzutage müsste man vielleicht auch die jungen Männer mit einbeziehen, denn sie kümmern sich genauso wie die Frauen um ihre Kinder heutzutage. Also insgesamt, vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, muss man sozusagen das Bildungsniveau steigern, weil man sieht, dass es doch einen ganz beträchtlichen Einfluss auf die Lebenserwartung eines Menschen hat. Bildungsniveau also. Bildungsniveau im Allgemeinen, denn Sie sehen ja, dass wirklich zu 50% auch dieser Faktor die Lebenserwartung beeinflusst. Das war also mein Beitrag zum Bereich primäre Prävention. Kommen wir nun zur Zweitprävention, der sekundären Prävention. Ich sagte ja bereits, es betrifft die Personen, die noch nicht pflegebedürftig sind, aber geschwächt und die Gefahr laufen, pflegebedürftig zu werden und dann eben auch in ein Krankenhaus eingewiesen zu werden. Ein Drittel der Krankenhausaufenthalte entfallen auf diese Personen und 2/3 der Notaufnahmen. Und Notaufnahmen sind ja auch eine Gefahr für diese Gruppe von Personen. Die ältere Bevölkerung hat uns also dazu geführt, dass wir versucht haben, geriatrische Abteilungen innerhalb eines Krankenhauses zu bilden, dass man auch Kurzaufenthalte organisiert, dass man Tagesaufenthalte in Krankenhäusern organisiert, dass man also mobile Ausrüstung vorsieht, damit man zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf das ganz konkrete Bedürfnis dieser Person eingehen kann. Man muss diese Abteilung, diese geriatrische Abteilung mit den sozialmedizinischen Diensten zusammenbringen oder mit den anderen städtischen Arztpraxen oder Kliniken. Diese geriatrische Abteilung ist eine wunderbare Möglichkeit, um diesen Teil der Bevölkerung, um sich um diesen Teil zu kümmern. Denn dieser Teil läuft ja in Gefahr, auch pflegebedürftig zu werden. Und um das zu verhindern, bedarf es der Vernetzung. Nun also kommen wir zu den Personen, die bereits pflegebedürftig sind. Wir sprachen ja von Risiken und vorhin waren ja einige Gefahren aufgekommen, wurden genannt, unter anderem auch die Hitzewelle im Sommer 2003. Das hat mich doch überrascht, denn die Mehrheit der Maßnahmen, die für ältere Personen vorgesehen wurden, wurden eben erst nach dieser negativen Erfahrung der Sommerhitzewelle 2003 ergriffen. Ich habe hier also einige Zahlen von Pflegeplätzen. All das wurde also im Zuge der Hitzewelle 2003 im Nachhinein geschaffen. 13% mehr, als es zuvor gab. Hier geht es also um eine finanzielle und gesellschaftliche Herausforderung, denn diese Beihilfe, diese APA-Beihilfe reicht nicht, um die Kosten zu decken, sobald also eine hohe Pflegebedürftigkeit eintritt. Ich sagte ja, wir hörten ja das deutsche System, dass es etwas anders aufgebaut ist, auf dem sozusagen auf einer Krankenversicherung aufbaut und um einen Solidaritätszuschlag. Und der wird ja unter anderem, oder ein Solidaritätstag, der dazu dienen soll, zu finanzieren, dass man alten Leuten hilft und sie pflegt. Das hatte also einen großen Erfolg in Frankreich, dieser Solidaritätstag. Aber auch das genügt nicht, selbst wenn es die beiden Dinge gibt, Solidaritätsdienste und diese Beihilfe. Wichtig ist es auch, die Dienste effizienter zu gestalten. Es geht ja auch um die Verbesserung der Bedingungen derer, die zu Hause gepflegt werden. denn man muss dafür sorgen, dass auch die Zukunft finanziert wird und dass die Finanzierung für die Zukunft gesichert ist. Denn jemand, der zu Hause gepflegt wird, kann ja auch zu einem späteren Zeitpunkt in die stationäre Pflege kommen. Es muss also solidarisch finanziert werden und bereits im Vorfeld über die künftige Pflegebedürftigkeit nachgedacht werden. Es gibt hier ein Risiko der Sozialversicherung. Besteht das Risiko, dass also diese Pflegeversicherung, dass der Stock an Finanzen nicht ausreicht und man muss da also etwas tun. Man muss eine zusätzliche Deckung schaffen. Und damit dies geschieht, muss jeder Bürger 30 Euro pro Jahr ab dem 40. Lebensjahr einzahlen, damit man also zukünftig auch genügend Geld pro Monat, 30 Euro pro Monat ab dem 40. Lebensjahr. Das ist also in irgendeiner Form, wie auch immer, ob es also eine Zusatzversicherung, eine Steuer, eine Abgabe ist, also egal wie man es nennt, diese Finanzen sind nötig, um die Zukunft, die abzusichern. Die wirtschaftliche Aktivität ist auch ein wichtiger Faktor, denn ohne wirtschaftliche Aktivität wird es keine abgesicherte Pflege geben. Hier schauen wir uns hier die letzte Reihe an. Hier ist also der Zusammenhang zwischen Langlebigkeit und beruflicher Aktivität in Jahren angegeben. Wir sind also hier keine Weltmeister, das muss man so sagen. Nur 7% der Männer und 4% der Frauen sind also nach dem 60. Lebensjahr noch beruflich aktiv. Wenn wir uns andere europäische Länder anschauen, da ist Deutschland jetzt auch nicht, steht auch nicht besonders gut da. 12% Männer und 3% der Frauen sind also noch im wirtschaftlichen Kreislauf nach Erreichen des 60. Lebensjahres. Aber es gibt andere europäische Länder mit anderen politischen Systemen. Schauen wir uns Großbritannien an, mit dem liberalen System, Schweden eher mit seinem sozialdemokratischen Ansatz. Also zwei unterschiedliche Ansätze, die aber doch beide zu wesentlich höheren Prozentzahlen führen. Zum Beispiel Schweden 23% der Männer und 21% in Großbritannien. Der Männer über 60 Jahre arbeiten noch oder sind im wirtschaftlichen Kreislauf. Das ist also sehr interessant. In China gut sind es 45%, das kann man aber nicht wirklich vergleichen. Die Bedingungen sind nicht dieselben. Schauen wir uns die Altersgruppe zwischen 60 und 69 an. Dort kann man sagen, dass nur 2% pflegebedürftig sind. Das heißt, ein großer Teil dieser Altersgruppe kann gut und gerne in den wirtschaftlichen Kreislauf einbezogen werden. Ein Großteil dieser Leute kann arbeiten gehen. Man muss versuchen, sie wieder einzubeziehen. Hier haben wir ein sehr eindrucksvolles Schema. Sie sehen also hier die Lebenserwartung in Rot in Frankreich im Zeitraum 1960 bis 2000. Wunderbarer Anstieg auf 80 Jahre. Und hier haben wir die Kurve des Momentes, wo man aufhört zu arbeiten, also wenn man in Rente geht. Man sieht, dass sie immer später aufhört zu arbeiten und mit der sozialen Versicherung, die ja auch indirekt mit dem wirtschaftlichen System und mit der beruflichen Tätigkeit verbunden ist. Da möchte ich auch hier an die Wirtschaftler, an die Wirtschaftsexperten plädieren, dass man dieser Tatsache Rechnung trägt. Wer länger arbeitet, hat eine gestiegene Lebenserwartung. Man sieht also hier das Sterblichkeitsrisiko. Und wenn man schaut, Sie haben hier in der ersten Reihe die berufstätige Bevölkerung und dann gibt es eben in der zweiten Reihe diejenigen, die nicht arbeiten und die Arbeitslosen in der ganz letzten Reihe. Sie haben also laufen dreimal mehr Gefahr zu sterben wie jemand, der ab einem bestimmten Alter als jemand, der noch im beruflichen Leben steht. Sie sehen also, dass auch hier die berufliche Aktivität, die Tatsache zu arbeiten, einen positiven Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Hier haben wir ein Schema, das den Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und dem Einkommen darstellt. Natürlich gibt es eine Korrelation, das ist ja bekannt. Und Das ist natürlich ganz klar. Je mehr Geld sie haben, desto mehr können sie auch für Gesundheit ausgeben und desto länger leben sie. Interessant ist, dass es auch in anderer Richtung funktioniert. Das heißt, je älter sie sind, desto mehr können sie ihre Einkommen steigern. Also dieser Umkehrschluss trifft ebenfalls zu. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation zeigt, dass wirklich die Lebenserwartung auch ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor oder ein Faktor für das Wirtschaftswachstum darstellt. Der Zustand, die Gesundheit und die Lebenserwartung ist wirklich ein ganz einflussreicher Faktor und hat einen direkten Kontakt, einen direkten Einfluss auf das wirtschaftliche Wachstum eines Landes. Sie haben hier also die Prozentzahlen dargestellt. Was muss man also tun? Man muss also Seniorenarbeitsplätze schaffen. Das ist also wirklich ganz wichtig. Man muss wirklich auch versuchen, die Leute dazu zu bewegen, zu arbeiten, wenn sie über 50 Jahre alt sind. Man muss also die entsprechenden Mechanismen und Strukturen schaffen. Wir hatten ja auch vorhin die Spiralen bereits mehrfach ins Spiel gebracht. Man muss natürlich erstmal in Gesundheit investieren. Je mehr man darin investiert, desto länger leben sie. Je länger sie leben, desto länger können sie arbeiten. Und wenn eben in ihrem Land wirklich auch gute Bedingungen herrschen, dann haben sie auch etwas davon, dann sind sie wohlhabender. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Bildung, auf die Erziehung und wiederum auf die Prävention. Und damit schließt sich der Kreis. Ja, Reduzierung der Pflegebedürftigkeit ist also ein Garant für die Langlebigkeit. Man muss versuchen, auf diese Art und Weise die Lebenserwartung zu steigern. Man muss die Prävention steigern. Prävention beziehe ich vor allen Dingen auf altersbedingte Krankheiten. Man muss also die Jugend einbeziehen, die familiären Strukturen. Man muss diese Strukturen durchbrechen, die es doch überall gibt. Strukturen, wo also auch Familien auseinandergerissen werden. Und man muss also dazu übergehen, die Leute zu überzeugen, zusammenzuleben. Es hat einen positiven Einfluss auf die Lebenserwartung und auf das Wirtschaftswachstum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau